Ja, guten Morgen. Der Tom hatte vor ein paar Wochen in der Predigtreihe aus Johannes 12 gepredigt. Jetzt geht es heute in dieser Predigtreihe weiter. Der letzte Abschnitt im Kapitel 12, der ist etwas herausfordernd, aber ich denke, auch solche Texte sind sehr wichtig und ich freue mich trotzdem sehr drauf. Der Text vom Tom vor ein paar Wochen hat im Vers 36 aufgehört und der heißt, da sagt Jesus, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Es war irgendwie, finde ich, ist irgendwie ein seltsamer Vers, weil er spricht hier vom Licht, solange ihr das Licht habt. Und es ist klar, mit Licht meint er sich selber. Und Jesus sagt hier, ich bin das Licht. Und dann heißt es aber, er geht weg und versteckt sich vor ihnen. Es ist ja irgendwie komisch, wenn man das Licht ist und sich dann auf der anderen Seite versteckt. Und der Predigttext setzt genau da an. Wir lesen Johannes Kapitel 12, die Verse 37 bis 50. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbar worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht in die Welt gekommen. Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter, das Wort, das ich geredet habe. Das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sage und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Ja, Jesus hat viele Zeichen getan und die Leute haben nicht an ihn geglaubt. Das war der Grund, warum er als Licht sich dann doch versteckt hat. Die Leute haben ihn abgelehnt. Obwohl er so viele Wunder getan hat, haben sie nicht glauben wollen. Jetzt betreibt Jesus keine Öffentlichkeitsarbeit mehr. Also ab diesem Zeitpunkt tut Jesus kein Wunder mehr, um zu zeigen, wer er ist, sondern ab jetzt geht es im Johannesevangelium ja in Richtung Kreuzigung und Auferstehung. Ende der Vorstellung, könnte man hier sagen. Jesus hat viele Wunder getan, viele Predigten, Menschen, die er geliebt und denen er geholfen hat. Einige sind ihm nachgefolgt, viele andere nicht. Das Resümee oder die Bilanz ist nun, trotz all der Wunder glaubten sie nicht an ihn. Und zwar viele, viele Tausende, die meisten glaubten nicht an ihn. Es ist nicht krass. Obwohl er so öffentlich so viel getan hat, haben die Leute nicht an ihn geglaubt. Ja, es war so offensichtlich, so klar, deutlich und einmalig. Und dennoch glaubten sie nicht. Es klingt schon irgendwie so, wie wenn Johannes, der Schreiber des Evangeliums, etwas verwundert darüber wäre. Also, obwohl er viele Zeichen getan hat, glaubten sie nicht. Die Leute, die wollten einen König, einen, der alles besser macht, die Probleme des Alltags löst. Aber Jesus war nicht dieser Problemlöser, nicht der Mann für alle Fälle, nicht der große neue König. Jesus war auf dem Weg zur Kreuzigung. So einen König wollten sie nicht. Für einen echten Glauben an Jesus waren die Leute nicht bereit. Fakt ist auch, Jesus hat alles Nötige getan und gesagt, was zum Glauben nötig wäre. Also dieses Nichtglauben der Menschen ist nicht einfach nur zufällig, weil sie irgendwas falsch verstanden hätten oder weil sie einmal kurz nicht richtig aufgepasst hätten oder so. Nein, es war nicht aus Versehen, sondern es war eine klare innerliche Entscheidung gegen Gott, gegen Jesus. Damals war es so, und das ist heute auch immer noch so, dass es eine klare Entscheidung für oder gegen Jesus braucht. Und viele, ja, wenden sich bewusst von ihm ab oder wenden sich bewusst nicht zu ihm hin. Das Herausfordernde in diesem Text ist jetzt, ich habe gesagt, es ist eine Entscheidung, aber wie viel Entscheidungsfreiheit hatten wohl die Menschen? Also wenn man hier liest, hier die Menschen glaubten nicht an ihn, damit das Wort erfüllt wurde. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und das impliziert eigentlich kaum einer oder keiner hat der Verkündigung geglaubt oder wenige. Wem ist der Arm des Herrn offenbar worden? Das meint, glaube ich, die Kraft Gottes, also die Wunder. Da muss man sagen, ja, die haben viele gesehen. Also viele haben die Wunder gesehen und wenige haben geglaubt. Aber hier steht eben, das ist so passiert, damit sich das Wort erfüllt. Also scheint hier Gott seine Finger im Spiel zu haben. Und im Vers 39 wird es nochmal klarer. Darum konnten sie nicht glauben. Sie konnten nicht glauben. Also ich weiß nicht, ich finde es schon etwas herausfordernd, wenn man das so liest. Denn Jesaja hat wiederum gesagt, er hat ihre Augen verblendet und die Herzen verhärtet. Also konnten die Leute überhaupt was dafür, dass sie Jesus abgelehnt hatten? Oder hat Gott sie blind gemacht, weil er seinen Plan mit der Kreuzigung verfolgen wollte? Was war das los? Was war da los? Haben wir so einen Gott, der Menschen absichtlich hart macht, dass sie verloren gehen? Der Menschen geistlich blind macht, dass sie ihn nicht erkennen? Hat Gott Spaß an solchen Dingen? Wie ist das? Also ich weiß nicht, mich fordert es heraus, weil es passt nicht so recht in mein Gottesbild. Ich würde da zum Beispiel eher 1. Timotheus 2, Vers 4 zitieren. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also wenn man das liest, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, wieso liest man jetzt hier, dass er sie verblendet hat oder dass sie nicht glauben konnten. Irgendwie ist auch der Gedanke komisch, dass Gott auf der einen Seite auf die Welt kommt als Retter, der sich selbst hingibt, dass die Menschen eine Rettung haben und sie auf der anderen Seite dann von dieser Möglichkeit fernhält. Also das passt für mich auch nicht so richtig zusammen. Die Lösung dafür ist, wenn wir den Kontext von Jesaja 6, aus dem die Zitate auch teilweise sind, aus dem das zweite Zitat ist, wenn wir uns den Kontext anschauen. Das Kapitel beginnt damit, dass Jesaja eine Art Vision hat vom Thronsaal Gottes. Also er sieht den Thron und Engel, die Gott loben. Er sieht ja Gottes Herrlichkeit und Macht. Und Gott fragt dann, wen soll ich als Propheten senden? Und dieser Jesaja im Kapitel 6, der sagt dann die einzig logische Antwort: Herr, sende mich, schick mich zum Volk und sag mir, was ich denen sagen soll. Und als Antwort, also das, was quasi Gott ihm jetzt aufträgt, ist diese Gerichtsbotschaft, dass Gott die Herzen hart gemacht hat. Dann fragt man sich schon, okay, warum schickt Gott jetzt hier diesen Jesaja, dass er sowas Hartes verkündigt? Ja, das war so, dass Gott schon viele, viele Propheten vorher geschickt hat. Und auch zum Beispiel im Jesaja Kapitel 1, also ein paar Kapitel davor, bevor wir diesen harten Text lesen, klagt Gott und sagt, der Herr redet, ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie haben sich von mir abgewendet oder sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Also Gott klagt hier und sagt, er hat Israel großgezogen, das sind seine Kinder und sie haben sich abgewendet von ihm. Sogar ein Esel und ein Ochse wissen, wo sie zu Hause sind, aber das Volk Israel, das rennt planlos von Gott, ihrem Vater, weg. Und nachdem Gott eben ganz lange Propheten geschickt hat und versucht hat, sie zur Umkehr zu bringen, sagt Gott irgendwann so, jetzt kommt Gericht darüber, jetzt verblende ich die Augen, jetzt ist vorbei damit. Gott verhärtet manchmal die Herzen. Das sieht man zum Beispiel ein paar hundert Jahre davor, als das Volk Israel aus Ägypten auszieht. Da sagt der Pharao, nein, das Volk darf nicht ausziehen. Und Gott tut ein Wunder nach dem nächsten, eine Plage nach der nächsten, schickt Gott, dass der Pharao erkennt, Mensch, das ist Gottes Volk und ich muss sie ziehen lassen. Und es ist immer wieder davon die Rede, dass der Pharao sein eigenes Herz verhärtet. Also er entscheidet sich selber gegen Gott. Und dann erst bei der sechsten Plage lesen wir zum ersten Mal, dass Gott sein Herz hart gemacht hat. Und das ist, denke ich, die Antwort auf dieses Problem, dass Gott hier irgendwie die Augen verblendet und die Herzen hart macht. Es ist eine Antwort darauf, was die Menschen schon getan haben. Die Menschen, die sich von Gott abwenden, die hat Gott irgendwann hart gemacht. Ich will das mit zwei Beispielen verdeutlichen. Stellt euch vor, ich bekomme durch eine unerwartete Erbschaft 1 Million Euro. Ich denke mir, Mensch, mir ist das Geld jetzt zugefallen. Ich will es jemandem schenken, der es mehr braucht. Und dann gehe ich auf die Straße und ich sehe einen Bettler. Dann sage ich zu ihm, Bettler, ich habe 1 Million Euro, die will ich dir schenken. Der sagt, nein, das brauche ich nicht. Nee, das glaube ich sowieso auch nicht. Nein, danke. Am nächsten Tag nehme ich sogar das Geld mit. Ich nehme einen Koffer mit und sage, lieber Bettler, hier, ich habe in 500-Euro-Scheinen, der ganze Koffer ist voll, 1 Million Euro, die will ich dir schenken, ich rette dich aus deiner Armut. Der Bettler sagt, nein, also ich brauche doch nichts, nein, nein. Und das mache ich wieder und wieder und jedes Mal komme ich mit dem Koffer und sage, Bettler, nimm das an. Und er hat zum 5. und zum 6. Mal nein gesagt. Wäre es dann nicht absolut verständlich, wenn ich irgendwann sage, weißt du was, Bettler, ich frage dich nicht mehr. Du hast jetzt so oft mein großzügiges Angebot abgelehnt, ich frage dich nicht mehr. Du weißt, wo mein Haus ist, komm vorbei, wenn du das Geld willst, aber ich komme nicht mehr vorbei. Ein anderes Beispiel, was vielleicht alltagsnahe ist, ich habe keine 1 Million Euro, aber stell dir mal vor, du erfährst, dass dein Nachbar Geburtstag hat und du backst deinem Nachbarn in stundenlanger Arbeit eine Torte. Du klingelst beim Nachbarn und du sagst, lieber Nachbar, hier ist eine Torte zu deinem Geburtstag. Und er sagt, friss deinen Kuchen selber. Bam, Tür zu. Das wäre eine Frechheit. Nie wieder würde ich diesem Nachbarn einen Kuchen backen, weil es einfach wirklich eine Beleidigung ist für die Arbeit und die Mühe, die ich mir für diesen Nachbarn gemacht habe. Und ich denke, mit diesen zwei Beispielen, man versteht ein bisschen Gott besser. Wie viel größer ist das Angebot Gottes? Wie viel größer als 1 Million Euro? Wie viel größer als ein selbstgebackener Kuchen? Gott bietet hier Rettung den Menschen an. Gott kommt höchstpersönlich selber auf die Erde. Jesus hatte das perfekte Leben im Himmel. Die Engel haben ihm gedient, es war alles perfekt. Er kommt hierher auf die Erde, in einen Stall, in eine Krippe. Er ist angewiesen, dass die Menschen ihm die Windeln wechseln. Das muss man sich mal vorstellen. Der Schöpfer der Erde, dem muss man die Windeln wechseln. Was für eine Erniedrigung ist das? Dann kommt er, dann dient er den Menschen, er tut Gutes, er predigt, er tut Wunder und die Menschen wollen nicht hören. Die sagen, nein, das wollen wir nicht. Es geht so weit, dass Gott selbst, also Jesus lässt sich kreuzigen, lässt sich töten und die Menschen, die wollen ihn nicht. Was für eine Beleidigung ist das? Was für eine Beleidigung von Gottes großer Gnade und Liebe, wenn Menschen einfach sagen, nein Gott, ich kann das selber, ich brauche dich nicht. Und dann verstehe ich Gott, dass er irgendwann sagt, weißt du was, ich akzeptiere dein Nein. Ich habe dich so oft gefragt, ich frage dich nicht noch einmal. Es gibt andere Beispiele, wo Menschen ihr ganzes Leben Gott ablehnen und dann mit 80 oder 90 Jahren am Sterbebett sich noch zu Gott bekehren. Dann ist das einfach nur Gnade. Das passiert auch, das gibt's auch. Das ist dann Gnade, dass Gott einem wieder nachläuft. Aber man hat keine Garantie dafür. Das heißt, wenn du jetzt hier drin sitzt und Gottes Rettungsangebot noch nicht angenommen hast, wenn du dich nicht für Gott entschieden hast, sondern vielmehr Gott ablehnend gegenüber bist, dann ist das eine starke Warnung. Ich kann dir nicht sagen, wie oft Gott dir nachläuft, wie oft du eine Botschaft wie heute hörst. Ich weiß es nicht. Und ich hoffe, dass Gott dir nachläuft bis zum Sterbebett. Aber sicher sein kann ich es nicht. Ich will dir Hebräer 3, Vers 7 und 8 lesen. Da heißt es: Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Heute, wenn ihr die Stimme hört, macht euer Herz nicht hart gegen diesen Gott. Verstockt euer Herz nicht. Also hier ist ganz klar die Rede nicht, Gott hat euer Herz verstockt, sondern verstockt dein Herz nicht. Wende dich nicht ab von ihm. Schieb es nicht auf später auf. Ich weiß, dass es viele Gründe geben kann, warum man Jesus ablehnt. Im Bibeltext von heute wird ein Grund der Führungsebene genannt. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Sie hatten Angst, ausgestoßen zu werden, und das war eine berechtigte Angst. Das passiert höchstwahrscheinlich in dieser Situation, wenn so ein Oberster sich zu Jesus bekehrt. Aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, ist auch wirklich schlimm für den Alltag eines Juden. Aber hier steht klar drin, die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Von daher, ja, ich kann sie verstehen, dass sie gesagt haben, nee, ich traue mich jetzt nicht, mich öffentlich zu Jesus zu bekennen. Es gibt auch heute viele Gründe, warum man sich nicht an Gott wendet. Vielleicht hat man einfach eine falsche Vorstellung von Gott und will ihn deswegen nicht. Vielleicht ist einem das alles nur zu viel und zu anstrengend. Vielleicht denkt man noch mal, ich will selber mein Leben genießen und Spaß haben. Vielleicht denkt man, ich weiß es besser, wie mein Leben aussehen soll. Vielleicht schiebt man es einfach, die Sache mit Gott einfach auf, weil man denkt, ach, wenn ich alt bin, dann kümmere ich mich um Gott. Vielleicht hat man Angst davor, was die Familie oder die Kollegen dazu sagen wird. Gründe, nicht an Gott zu glauben, gäbe es viele. Und es stimmt auch, ein Leben mit Gott ist auch immer wieder anstrengend. Manche Sünden vielleicht, die einem früher so viel Spaß gemacht haben, soll man plötzlich bleiben lassen. Gott ist auch oft anders, als wir uns das wünschen würden. Manchmal kann man fast an Gottes Wesen verzweifeln, weil wir es andere Vorstellungen davon haben, wie er handeln soll. Ja, und höchstwahrscheinlich werden dich deine Kollegen auslachen, wenn du davon erzählst. Entweder sagen sie es dir direkt oder sie reden hinter deinem Rücken, wie blöd du doch bist, dass du an die Bibel glaubst oder an Jesus glaubst. Aber wenn man das alles, diese negativen Dinge, vergleicht mit dem, was Jesus anzubieten hat, dann ist das alles hinfällig. Dann fällt es alles nicht mehr ins Gewicht. Ja, natürlich, Gott verspricht dir kein chilliges, gemütliches und stressfreies Leben. Er verspricht uns nicht, dass wir keine Probleme mehr haben, aber Jesus sagt dir, dass er das Licht ist und Licht in deine Dunkelheit bringen will. Das lesen wir im zweiten Abschnitt. Den hatte ich vorher gelesen, ich lese ein paar Verse. Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Jesus gibt hier diesen Obersten, die eigentlich glauben, aber irgendwie nicht so richtig sich bekennen können, denen gibt er zwei Hilfestellungen zum Glauben. Die erste Hilfestellung ist, dass er sagt, wer an mich glaubt, der glaubt dem, der mich gesandt hat. Also wer an Jesus glaubt, dem Sohn Gottes, der glaubt auch an Gott, den Vater. Wieso ist es jetzt eine Hilfestellung? Naja, die Zuhörer, die Jesus zugehört haben, würden alle sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott. Aber an Jesus, na, ist schwierig. Und Jesus sagt hier eigentlich, wenn du sagst, du glaubst an Gott, dann kannst du genauso gut auch an Jesus glauben. Weil Jesus ist Gott, man sieht immer wieder, dass er mit Gott gleichgesetzt ist, dass sie eine Einheit sind. Jesus ist Gott. Das heißt, Jesus sagt hier, wenn du sowieso schon an Gott glaubst, dann glaub doch auch an Jesus. Weil wer an ihn glaubt, der glaubt auch an den, der ihn gesandt hat. Natürlich war für die Juden das Konzept von der Dreieinigkeit irgendwie schwierig und das mussten sie erstmal verstehen, aber Jesus sagt es immer wieder zu ihnen, zum Beispiel im Kapitel 10, ich und der Vater sind eins. Also man sieht es wirklich, wer an Jesus glaubt, glaubt an Gott und andersrum. Also oder was heißt andersrum? Es sollte andersrum sein. Manche glauben nur an Gott, aber nicht an Jesus. Und da läuft dann was schief. Die zweite Hilfestellung, Glaube an Jesus ist gleich Leben im Licht. Oder anders formuliert, nicht in der Finsternis leben. Jesus hat hier gesagt, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen. Also Jesus setzt sich gleich mit dem Licht. Und das finde ich wirklich schön. Das finde ich wirklich eine schöne Sache, dass Jesus hier sich als Licht beschreibt. Und vielleicht wundert ihr euch, es steht in verschiedenen Übersetzungen ganz unterschiedlich drin. Manche sagen, dass Jesus sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen. Manche sagen, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen. Man könnte auch sagen, ich, das Licht, bin in die Welt gekommen. Das ist sehr unterschiedlich, wenn man in die verschiedenen Übersetzungen schaut. Manche empfinden es vielleicht als Spitzfindigkeit, aber für die, die da Interesse haben. Das Interessante ist, also dieser unbestimmte Artikel, ich bin ein Licht oder eins, das gibt es im Griechischen so nicht. Aber was wir sehen, dass das Ich und das Licht beides im Nominativ stehen. Also das ist eine Gleichheit. Normalerweise steht nur das Ich im Nominativ, also als Subjekt, der Handelnde. Aber hier im Griechischen ist das Licht in der grammatikalischen Form auch als Nominativ. Das heißt, beides sind die Handelnden und wenn das verwendet wird, ist es eine Gleichsetzung. Deswegen habe ich hier das Jesus, das Kreuz ist gleich Licht. Also so könnte man es auch übersetzen, ich ist gleich Licht, bin in die Welt gekommen. Also Jesus wird hier in diesem Text mit dem Licht gleichgesetzt. Ob man jetzt sagt, ich bin als ein Licht oder als das Licht, ist jetzt schwierig, aber diese Gleichsetzung ist auf jeden Fall da. Jesus ist das Licht. Jesus ist Licht und bringt Licht in deine Dunkelheit. Und jeder, der an ihn glaubt, ist nicht mehr in der Dunkelheit. Das ist die zweite Hilfestellung, die eben Jesus den Zuhörern gibt. Ja, natürlich, sie haben Angst, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, aber Jesus bietet ihnen einen echten Mehrwert, ein Leben im Licht. Es ist eben nicht einfach so, dass das Leben mit Jesus nur Nachteile bringt oder Anstrengungen mit sich bringt. Es gibt viele, viele schöne Seiten am Leben als Christ. Ich persönlich muss sagen, ja, Jesus hat mich unfassbar bereichert. Und Jesus nennt hier eben einen Vorteil, den man als Christ hat, und das ist, dass man nicht mehr in der Dunkelheit lebt. Natürlich nicht die physische Dunkelheit, dafür haben wir Strom und Glühbirnen und so weiter. Nein, es ist hier die geistliche Dunkelheit. Und die ist noch viel schlimmer. Weil wenn es hier dunkel im Raum wird, kann man Licht anschalten und es ist wieder hell. Aber welches Licht schalten wir an, wenn es geistlich dunkel ist? Naja, Jesus ist das Licht. Ja, wenn wir geistlich im Dunkeln sind, bedeutet es, dass wir fern von Gott sind, hoffnungslos, verloren und orientierungslos. Jesus ist das Licht und darum können wir durch ihn nah bei Gott sein. Er bringt Licht in unsere Dunkelheit, Licht in unsere Hoffnungslosigkeit und Planlosigkeit. Als Christen haben wir uns an diese Tatsache manchmal schon zu sehr gewöhnt. Deswegen ist es gut, an dieser Stelle mal, wenn du sagst, ich bin gläubig, ich habe das Licht schon angenommen, wenn du an dieser Stelle mal innehältst und Gott wirklich Danke sagst. Jesus Danke sagt, dass er dein Licht ist. Vielleicht manchmal haben wir als Christen Jesus schon in eine Ecke geschoben und haben uns den Alltag recht gut ohne ihn eingerichtet. Und das ist auch ja eine Ermutigung an dich, Jesus in jeden Lebensbereich mit einzubeziehen, weil er das Licht ist. Jesus sagt weiter, dass er nicht gekommen ist, um zu richten. Und das stimmt auch. Also Jesus ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. In der Bibel wird deutlich, Jesus wird einmal richten. Jesus ist einmal der Richter, vor dem wir uns verantworten müssen. Aber dieses Ich bin nicht als Richter gekommen, bezieht sich eben auf sein erstes Kommen. Jesus ist auf die Welt gekommen, um sich kreuzigen zu lassen, um die Welt zu retten oder Rettung anzubieten. Aber natürlich, das heißt nicht, dass er für immer diese Rolle hat, sondern er wird auch einmal Richter sein. Aber er sagt hier, mein Wort, ja, wird richten. Also, oder man, wenn man nicht glaubt, ist man schon gerichtet. Wieso sagt er das hier so? Vielleicht könnte man es vergleichen mit, stell dir mal vor, du bist am Ertrinken und jemand wirft dir einen Rettungsring zu. Dieser Rettungsring, der ist nicht dafür da, dass du untergehst oder so. Also der Rettungsring ist nicht da, um dich zum Ertrinken zu verurteilen, sondern das Gegenteil. Der ist dafür da, dass du ihn ergreifst und dich retten lässt. Aber wenn du jetzt sagst, nee, den Rettungsring brauche ich nicht, dann ist dieser Rettungsring eigentlich wie ein Gericht. Weil die Leute, die das sehen, denken, Mensch, ist der blöd, der hat ja den Rettungsring und der sauft einfach ab. Und genauso ist eigentlich mit Jesus. Jesus wirft uns den Rettungsring zu und wenn wir diesen Rettungsring nicht annehmen, dann sind wir schon gerichtet, weil wir in unserer Verlorenheit bleiben. Und wir haben seinem Wort dann nicht geglaubt. Zum Schluss sagt dann Jesus, zum Schluss sagt Jesus, dass er die Worte spricht, die sein Vater gesagt hat. Also er gibt die Worte weiter, die Gott ihm aufgetragen hat. Und er sagt ja zum Schluss, und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Also da sagt er, ja, Gott der Vater hat ihm die Worte gegeben, die er reden soll, hat ihm das Gebot gegeben, gib das weiter, sprich das. Also das ist vielleicht, so kann man sogar sagen, die dritte Hilfestellung für die Leute, weil man sieht, Jesus ist nicht nur gleichgesetzt mit dem Vater, sondern er spricht auch die Worte von Gott dem Vater. Und diese Worte, diese Gebote, die Gott aufgetragen hat, was er sagen soll, die sind ewiges Leben. Das finde ich richtig schön, dass wir Jesus haben, der das Licht ist, der als Licht in die Dunkelheit kommt und der Rettung und ewiges Leben anbietet. Was nehmen wir uns jetzt von dem Text mit? Ich habe 3 Sachen. Die erste Sache ist der Vers, den ich vorher schon gelesen habe. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herzen nicht. Es gilt für alle, die Jesus noch nicht angenommen haben. Ja, wende dich nicht ab von ihm, sondern ergreif diese Rettung. Der zweite Punkt ist die Tatsache, dass die Leute lieber die Ehre von den Menschen und nicht von Gott haben wollten. Denen war das Ansehen wichtiger vor den Menschen, wie das, was Gott von ihnen denkt. Das ist einfach ein Gedanke, den will ich dir mitgeben. Wenn du sagst, ach, ich bin schon gläubig, ich lebe schon im Licht, ich habe diese Rettung angenommen, was nehme ich jetzt mit? Nimm doch diesen Gedanken mit. Den anderen war die Ehre der Menschen wichtiger. Ist es bei dir auch so? Was ist dir wichtig? Suchst du das Ansehen von Gott oder doch lieber vor den Menschen? Das ist einfach eine Frage, über die es sich nachzudenken lohnt. Und als letztes können wir eben sehen, dass Jesus als Licht in unsere Dunkelheit gekommen ist und dass die Worte, die er gesprochen hat, ewiges Leben bringen. Das ist etwas, wofür wir wirklich dankbar sein können. Und es kann uns auch wirklich Kraft und Mut für den Alltag geben. Wenn wir wissen, ich bin nicht allein in meinem Alltag, ich muss nicht in der geistlichen Dunkelheit sitzen, sondern wenn ich morgen wieder in der Arbeit stehe oder zu Hause mit den Kindern bin oder sonst wo, wo auch immer ihr seid, dann kannst du wissen, ich habe das Licht in meinem Leben. Ich habe Jesus, der die Worte des ewigen Lebens gesprochen hat. Und das kann sehr ermutigend sein. Ich finde es schön, für mich auch sagen zu können, ich habe Jesus, der mein Licht und mein Leben ist. Amen.